Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich deine brennendsten Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account CW Röhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, dann schick sie gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account Scalable Capital oder an meinen Account CW Röhl. Und vielleicht wird sie dann auch Teil einer kommenden Episode. Jetzt aber gleich mal rein in die Fragen und los geht's mit Rago-Str und Katsche98, die ja, ähnliche Fragen gestellt haben. Deswegen packe ich sie gleich mal zusammen. Nämlich, geht's der deutschen Wirtschaft bald wieder besser oder nur den Aktien der DAX-Konzerne? Und werden die deutschen Nebenwerte aus dem MDAX vom Infrastrukturpaket profitieren? Tja, ob's der deutschen Wirtschaft bald wieder besser geht oder nicht, wer weiß das schon? Prognosen sind ja nicht so wirklich mein Ding. Und sehr viel wird davon abhängen, wie denn die Gelder aus den sogenannten Sondervermögen, also besser Sonderschulden, dann tatsächlich ausgegeben werden. Ob es wirklich gelingt, beispielsweise mit dem Geld, was jetzt für den Neuaufbau der europäischen Sicherheitsarchitektur vorgesehen ist, was manche schlichtweg Aufrüstung nennen, auch neben der Wehrtätigkeit, der Wehrhaftigkeit, technologische Souveränität und Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Der Ökonom Moritz Schillerig hat das in seinem Paper, das er zusammen mit Jeanette von Fürstenberg, dem ehemaligen Telekom-Chef und heutigen Airbus-Chefaufseher René Obermann und Tom Enders geschrieben hat, sehr schön dargelegt. Wenn man Geld für Verteidigung ausgibt, kann es sein, dass 60% dieser Investitionen zurückkommen in Form von Wirtschaftsleistung. Es kann aber auch sein, dass es 150% werden. Das ist ein ziemlich großer Spread. Und ob man am unteren oder am oberen Ende dieses Korridors landet, das ist eine Frage der richtigen Strategie. Und die liegt eben noch nicht vor. Dasselbe gilt für die Infrastrukturmilliarden. Einfach nur Geld auszugeben, das schafft noch keinen Wirtschaftsboom, sondern es braucht auch die richtigen Rahmenbedingungen, insbesondere weniger Bürokratie und Verlässlichkeit bei der Regulierung. Denn es muss natürlich für eine so umfangreiche Maßnahme auch zusätzlich privates Kapital mit reingenommen werden, allein schon, um eine sinnvolle Verwendung der Mittel darzustellen. Insofern, ob es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts geht, da müssen wir leider noch ein Fragezeichen dran machen. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass man im Ausland wesentlich positiver auf diese Ausgabenprogramme, auf dieses Rambo-Zambo schaut, als wir das hier im Inland tun. Und wenn sich im Ausland die Erkenntnis durchsetzt, dass sich in Deutschland tatsächlich wieder was dreht, dass es hier einen wirtschaftlichen Aufbruch gibt, tja, dann kann das natürlich auch nochmal verstärkte Nachfrage nach deutschen Aktien bedeuten, weil es ganz einfach Deutschland wieder auf die Agenda, gerade auch der internationalen, der ausländischen Investoren bringt. Das haben wir gesehen beim DAX, aber der war und ist eben getrieben vor allem von den hochgewichteten Großkonzernen. Aber wenn künftig auch Deutschland mehr wieder im Fokus steht, wird auch für MDAX und SDAX wieder mehr Aufmerksamkeit übrig bleiben. Wichtig dabei ist vielleicht auch noch, dass wir im MDAX ja gerne sagen, ja, das ist so der Mittelstandsindex, aber auch das sind natürlich große Konzerne, wie beispielsweise Negea, wie beispielsweise eine deutsche Lufthansa oder wie eine ThyssenKrupp, die ja jetzt auch gerade wieder entdeckt wurde im Zuge der Rüstungsspekulation. Das sind also keine klassischen Mittelständler, aber es sind Unternehmen, die einfach geringer kapitalisiert sind und die deswegen vielleicht auch einen höheren Hebel haben können, wenn dann Investoren in der Breite zurückkommen nach Deutschland. Svelux67 fragt, ist die Outperformance von europäischen Aktien relativ zu US-Aktien jetzt gelaufen? Tja, das ist schon so eine Frage, ne? Kaum sind europäische Aktien mal nicht hinten dran hinter Amerika, denkt man sich, oh je, wie lang kann so etwas überhaupt gehen? Aber wir dürfen nicht vergessen, Trends an der Börse können deutlich länger laufen, als wir das so normalerweise erwarten, und zwar in beide Richtungen. Schauen wir einfach mal auf die Zahlen. USA versus Europa in Euro gemessen an den jeweiligen MSCI-Indizes. Da sieht das Duell über 10 Jahre ganz eindeutig aus. 230% plus in den USA, also mehr als eine Verdreifachung, versus 85% plus in Europa, also nicht einmal eine Verdopplung. Beides in Euro und inklusive reinvestierter Dividenden, so wie ihr das auch bei entsprechenden ETFs dann hättet. Und da sehen wir also, es ist nach wie vor eine riesige Lücke zwischen beiden Märkten, auch wenn über die letzten 3 Jahre die Performance bereits ausgeglichen ist. Da haben nämlich sowohl Europa als auch die USA 30% zugelegt. Insofern, ob es jetzt gerade hier eine Trendwende gibt nach dieser langen Outperformance der USA, ob wir jetzt wieder ein europäisches Zeitalter an der Börse sehen. Naja, dafür das auszurufen, ist es noch zu früh. Und eigentlich erkennt man so etwas sowieso ganz deutlich immer im Rückspiegel. Deswegen der alte Satz, don't bet against America, was Warren Buffett ja 2015 auch in seinem Shareholder Letter geschrieben hat, den sollte man nicht dergestalt auffassen, dass man nur oder ausschließlich in den USA oder in US-Aktien investieren sollte, sondern don't bet against America heißt ja nur, dass man nicht gegen Amerika investieren soll. Aber man kann ja durchaus in anderen Regionen auch investiert sein. Es ist ja keine digitale Entscheidung, USA oder Europa oder der Rest der Welt, sondern alles zusammen. Und bei allem zusammen, da ist dann eben die Frage, wie macht man's? Macht man es als Paketlösung, beispielsweise MSCI All Country World Index, Industrieländer, Schwellenländer, alles dabei, nach Marktkapitalisierung gewichtet, oder macht man sich seine eigene Gewichtung, was weiß ich, 50% USA, 33% Rest der Welt ohne USA, 16% das verbleibende Sechstel Emerging Markets oder wie immer ihr das machen wollt. Das eine, der Weltindex ist komplett passiv. Das andere ist eine bewusst aktive Entscheidung für eine bestimmte Allokation. Und ihr solltet dabei immer eins im Hinterkopf behalten, dass ein Index an sich ja auch nicht starr ist, sondern ein sich selbst aktualisierendes System. Es kann ja durchaus sein, dass dieser lange Outperformance-Zyklus von amerikanischen Aktien jetzt tatsächlich dem Ende entgegengeht und dass europäische oder auch asiatische Titel nun entsprechend aufholen. Ja, dann wird sich das in einem Index, der breit diversifiziert ist, nach Marktkapitalisierung, so wie der MSCI ACWI, auch niederschlagen. Natürlich immer erst über die Zeit, aber es gibt ja die historische Blaupause dafür. Wir haben ja schon mal die Situation gehabt, dass ein Land sehr dominant in einem Weltindex war, nämlich Japan. 1990, auf dem Höhepunkt der Spekulationsblase damals in Japan, die gar nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir heute in den USA sehen, da hatte Japan 40% Gewicht im Index. Und das wurde dann innerhalb eines Jahrzehnts abgebaut, weil Europa, vor allem aber die USA, kräftig aufgeholt haben. Und nein, der MSCI World ist damals nicht kollabiert, sondern hat durch die Stärke der anderen Regionen eben auch entsprechend unter dem Strich ordentliche Renditen abgeworfen. So, netter Instagram-Name Angebe fragt, was ist deine Meinung zum potenziellen Mar-a-Lago-Akkord? Ja, Mar-a-Lago-Akkord muss man wahrscheinlich erstmal erklären, was steckt dahinter. Es ist ein wirtschaftspolitischer Plan, der von Beratern von Donald Trump entwickelt worden ist und der durch diesen Akkord referenziert auf das historische Plaza-Abkommen, den Plaza-Akkord 1985. Damals hatten sich mehrere Länder der Welt im berühmten Plaza-Hotel in New York zusammengefunden und darüber gesprochen, wie das Weltwährungsgefüge reformiert werden kann. Und auch jetzt geht es wieder um die Frage, wie kann man den US-Dollar gezielt abwerten, um die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen zu steigern und die US-Wirtschaft auch entsprechend zu stärken. Das ist ja das große Anliegen von Donald Trump. Und dieser Plan, Mar-a-Lago-Akkord, angelehnt an das Feriendomizil von Donald Trump in Florida, der umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen, und zwar eben nicht nur Zölle, sondern auch die Umschuldung der USA. Die USA haben ja ein riesiges Schuldenproblem, über 30 Billionen Dollar Staatsverschuldung, und die wächst und wächst weiter. Wie kommt man darunter? Naja, eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, wenn die USA ihren Gläubigern das Zugeständnis abbringen, dass Anleihen, die vielleicht nur noch 10 Jahre laufen, umgewandelt werden in 30-jährige, 50-jährige oder sogar 100-jährige Anleihen, die abgezinst werden, also gar keine laufenden Zinszahlungen mit sich bringen. Das wäre natürlich etwas, was Gläubiger nicht aus freien Stücken machen, aber durchaus gekoppelt vielleicht an Sicherheitszusagen. Und dann wären wir bei der Verbindung von Bündnispolitik in der NATO oder auch gegenüber asiatischen Staaten und knallharter Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das System, was dort geschildert wird, dieser Mar-a-Lago-Akkord, ist nichts, was jetzt offiziell schon vorgeschlagen wurde. Das ist etwas, was in Beratergremien zirkuliert, was in angelsächsischen Medien deutlich stärker auch akzentuiert wird, als es hierzulande der Fall ist, und was man jetzt nicht unbedingt als nächsten Plan von Trump erwarten sollte. Aber es ist halt schon ein Extremszenario, das einfach nur zeigt, womit wir uns als Menschen, aber auch natürlich als Investoren, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich für mindestens die nächsten 4 Jahre beschäftigen müssen. Dass die USA die Tilgung ihrer Schulden an irgendwelche geopolitischen Themen knüpfen, das wäre sicherlich eine komplett neue Dimension von Regierungshandeln. Aber ich habe ja immer gesagt, es ist unter Trump 4 Jahre Disruption zu erwarten. Und genau eine solche Disruption wäre es. Wer da ausführlicher mal reingehen will, ich habe mit Horst von Butler eine ganze Folge Leben mit Aktien dazu gemacht. Es ist, wie gesagt, ein Szenario. Es wäre ein Szenario, was Märkte immens herausfordern würde, was erhebliche Schwankungen in den Anleihe, aber auch in den Währungsmärkten mit sich bringt. Aber ein Szenario, wo ich gleichzeitig auch sage, es fällt sehr schwer, sich darauf einzustellen, außer mit einem diversifizierten Portfolio, das eben auch dann nicht nur Aktien enthält, sondern zum Beispiel auch Anleihen und klassische Krisenwährungen, wie beispielsweise Gold. Aus den USA gehen wir jetzt nach Asien, denn iFillU_ fragt, ob es ein guter Zeitpunkt ist, jetzt dort zu investieren. Tja, ich sag ja immer, Timing is a bitch, deswegen keine Antwort auf Timing-Fragen, aber ganz generell, hey, Asien, eine der großen Wirtschaftsregionen der Welt, mit vielen Ländern, die nach wie vor eine intakte Demografie haben, die Wachstum haben, die gleichzeitig auch sehr technisiert sind. Ja, warum sollte man denn dort nicht investiert sein? Und du bist es ja sowieso, Wenn du einen Weltportfolio-Index hast, beispielsweise ein MSCI Acqui, dann hast du eben um die 10% in den asiatischen Schwellenländern und nochmal um die 10% in den asiatischen Industrieländern. Das ist eine Basis und dann kannst du dich halt noch fragen, tja, was macht denn vielleicht Sinn? Wo könnte man einen zusätzlichen Akzent setzen? Der eine sagt, ja, China ist für mich nicht so investierbar, will ich nicht. Der andere sagt, China ist gerade jetzt besonders interessant, dann kann das ein Akzent sein. Andere sagen, Mensch, Japan, da ist die Bewertung noch günstig, da kann man einen zusätzlichen Fokus drauflegen. Tja, und Goldman Sachs hat neuerdings ein Land auf der Agenda, das in vielen Portfolios noch deutlich unterrepräsentiert ist. Und dazu kommen wir jetzt. Denn Nils Berghaus fragt genau nach der jüngsten Goldman Sachs-Studie über Indonesien. Da wird tatsächlich dieses Land als einer der Gewinner der nächsten 25 Jahre angesehen. 2050 bis 2075 soll, wenn es nach Goldman Sachs geht, Indonesien eine der 5 stärksten Volkswirtschaften der Welt sein. Und Nils _ Berghaus _ fragt, soll man jetzt sein Portfolio vielleicht darauf irgendwie anpassen? Tja, zunächst sollten wir vielleicht mal drüber reden, was ist denn jetzt an Indonesien so spannend? Also zunächst mal natürlich die Größe des Landes, denn Indonesien ist tatsächlich das 4. Land der Welt. Nicht gemessen nach Bruttosozialprodukt, schon gar nicht nach Fläche, aber nach der schieren Bevölkerungszahl. Und Indonesien befindet sich auch immer noch sozusagen im Sweet Spot seines demografischen Übergangs. Rund 70% der Bevölkerung sind derzeit im Haupterwerbsalter. Außerdem ist Indonesien unglaublich reich an natürlichen Ressourcen und es ist der größte Produzent von zahlreichen Rohstoffen, beispielsweise wie grünen Metallen, Nickel und Kobalt, die ja für die Elektrofahrzeuge von großer Bedeutung sind. Allerdings darf man auch nicht vergessen, in Indonesien wie in vielen Schwellenländern herrscht wirtschaftlich regulatorisch noch ein bisschen wilder Westen. Governance, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, ist noch ziemlich schwierig. Häufig auch Qualität der Regierungsinstitutionen nicht auf dem Niveau, wo man es als Investoren gerne sehen würde. Bildung und produktive Beschäftigung in der Breite zu gewährleisten, ist auch eine große Herausforderung. Und natürlich dasselbe Thema, was wir in Deutschland haben, nämlich die Qualität der Infrastruktur. Wobei in Indonesien halt auch das Thema dazu kommt, dass wir es halt mit einem Inselreich zu tun haben. Und da ist Infrastruktur und Logistik halt nochmal schwieriger als hier am Land. Hinzu kommt der MSCI Indonesia als einziges Investment-Vehikel im ETF-Bereich. Der ist nicht sehr groß. Der enthält gerade mal 17 Aktien, die also in der Breite investierbar sind. Und naja, wenn du mal da drauf guckst, seit 2012 hat sich nichts getan per Saldo. Es ging wild hin und her, aber das sieht aus wie ein Sägezahn. Keine Performance seit 13 Jahren unterm Strich in Euro und inklusive Dividenden. Dafür hast du natürlich einen ordentlichen Teil von Klumpen. 60% Banken und Finanzdienstleister, allein 30% entfallen auf eine einzige Bank, nämlich die Bank Zentralasia. Tja, Finanzwerte sind nun mal auch in Emerging Markets klassische Infrastrukturwerte, denn wenn du nicht ans Geldsystem angeschlossen bist, dann kannst du eben auch nicht mitmachen an der Wirtschaft. Insofern ist das schon wichtig. Nichtsdestotrotz ist der Index, ist der ETF ziemlich spitz und damit auf jeden Fall nur etwas für einen Satelliten im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie. Und auch da, muss man sagen, ist es dann schon ein sehr starker Fokus. Denn ganz allgemein in den großen Indizes spielt Indonesien eben wegen dieses noch völlig unterentwickelten Kapitalmarkts kaum eine Rolle. Der Anteil am MSCI Acqui liegt bei unter 0,5% und im MSCI Emerging Markets hat Indonesien gerade mal ein Gewicht von 1,13%. Insofern, wenn man da investiert, macht man etwas, was wirklich sehr, sehr speziell ist. Heike Ulrike 71 kommt mit dem Thema, das momentan sicherlich die meisten Fragen aufwirft. Rüstung, Verteidigung, europäische Sicherheitsarchitektur. Sicherlich etwas mit Riesenpotenzial. Aber lohnt es sich überhaupt noch dort zu investieren oder ist man da vielleicht schon zu spät dran? Also vorausschicken will ich mal grundsätzlich eins, weil ja die Diskussion über Investitionen in Rüstung, in Waffen immer auch ein Thema der persönlichen Maßstäbe ist. Und ich erlebe da ja gerade in den sozialen Medien immer beide Positionen. Die einen sagen, Mensch, wie kannst du nur in Rüstung investieren? Das sind doch Waffen, damit werden Menschen getötet und daran darf man doch nicht verdienen wollen. Und die anderen sagen, Mensch, wie kann man nur so kurzsichtig sein, nicht in Rüstung zu investieren? Denn das ist doch genau der geopolitische Hedge, die Absicherung gegen diese ganzen geopolitischen Verwerfungen und außerdem vielleicht die größte Investmentchance dieses Jahrzehnts. Und beide Seiten behaken sich dann immer und es wird sehr schnell sehr hässlich und sehr emotional. Deswegen vor allem mal meine Bitte, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen Diskussionen über Investments. Persönliche Maßstäbe sind persönliche Maßstäbe und es ist niemals unser Recht, die persönlichen Maßstäbe eines anderen oder einer anderen in Frage zu stellen, sondern wir sollten sie tolerieren, wir können über Sachfragen diskutieren, aber wenn jemand sagt, ich möchte nicht in Rüstung investieren, dann sollte man das genauso akzeptieren, wie wenn jemand sagt, jawohl, ich investiere dort hinein, was ich persönlich auch seit 2008 immer getan habe, weil ich es auch als eine Investition in Sicherheitstechnologie, in geopolitische Absicherung gesehen habe. So, das war zunächst mal das Wort zum Sonntag, aber das ist mir gerade bei dem Thema immer ein ganz besonderes Anliegen. Jetzt lohnt es sich noch in Verteidigung, Rüstung zu investieren. Nun ja, Verteidigung, Rüstung kommt mir persönlich momentan so vor wie ein Zug, der relativ schnell ist, der nicht allzu viele Plätze hat, wo aber jeder noch dabei sein will und deswegen sind nicht nur alle Plätze längst vergeben, sondern es hängen auch draußen überall schon Leute dran am Zug. Also ähnlich wie in diesen Bildern, die man bisweilen aus Indien sieht, wobei ich mich immer frage, sind sie echt oder nicht, weil ich muss zugeben, anders als Jonathan Neuschler, ich war noch nie in Indien. Ich habe es aber auf der Bucketlist. Es ist also ein sehr crowded trade sozusagen, ein sehr bevölkertes Thema von Investoren, auch weil sehr viele erst jetzt oder in den letzten Monaten entdeckt haben, das Thema ist vielleicht doch länger relevant, als man früher auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gedacht hat. Das geht nicht so schnell vorbei, sondern das sind strukturelle Verschiebungen und dazu fehlt ja Rüstung in ganz vielen, vor allem institutionellen Portfolios, denn eigentlich bis 2022 gab es ja den ganz klaren Konsens, dass wir gerade in Europa Rüstungsindustrie eigentlich gar nicht wollen. Vielleicht irgendwie dulden, aber sie wurde ja schon stigmatisiert, nicht zuletzt durch die EU-Taxonomie. Insofern fehlt's in den Portfolios und jetzt ist das plötzlich der Bereich, der nicht nur Potenzial verspricht, sondern auch eben diese Absicherung gegen geopolitische Verwerfung bietet und es springen wahnsinnig viele institutionelle dann da drauf. Dazu darf man nicht vergessen, dass die europäische Rüstungsindustrie, wir reden ja vor allen Dingen über die technologische Souveränität Europas auch in diesem Bereich, die Unabhängigkeit von Amerika, europäische Rüstungsindustrie hat eine relativ geringe Kapitalisierung. Es gibt rund 20 europäische Rüstungsunternehmen, die in Summe etwas mehr als 350 Milliarden Dollar wert sind. Das ist ungefähr das, was SAP wert ist. Allerdings ist diese Marktkapitalisierung von 350 Milliarden auch nicht frei handelbar, denn an vielen Rüstungsunternehmen, wie zum Beispiel an Leonardo in Italien oder auch an Kongsberg in Norwegen, da sind eben Staaten beteiligt, sodass gar nicht alle Aktien auf den Markt kommen. Das heißt, wir haben ganz wenige Aktien und dagegen sehr, sehr viel Nachfrage. Und das ist eine Situation, in der Kurse hyperbolisch werden. Und da wird es irgendwann, nach meiner Erfahrung, dann auch kritisch mit Blick auf Rückschlagsrisiken. Ob aber eine Rheinmetall mit dem Momentum, was sie hat, nicht auch noch auf 2000 gehen kann, sollte man nie ausschließen. Man sollte sich nur der Rückschlagsrisiken bewusst sein, der Konzentrationsrisiken bewusst sein und man sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob diejenigen Unternehmen, die wir heute als Rüstungsaktien schon an der Börse haben, wirklich zwangsläufig diejenigen sein werden, die dann am Ende auch tatsächlich den Großteil der Wertschöpfung aus diesen Sondervermögen lukrieren können. Oder ob es nicht ganz andere Unternehmen sind, bei denen am Ende die meiste Wertschöpfung landet. Unternehmen, die wir heute vielleicht noch gar nicht auf der Uhr haben können, weil sie vielleicht noch im Start-up-Stadium sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Rüstungs-Start-ups. Oder Unternehmen, die eher in technologischen Bereichen aktiv sind, momentan vor allem den zivilen Sektor bedienen, aber deren Produkte, Dienstleistungen, Technologien, Patente auch auf den militärischen Sektor angewendet werden können. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir in diesem Prozess zur europäischen Sicherheitsarchitektur eine ganze Reihe von Unternehmen noch sehen werden, die heute überhaupt keinen Bezug haben zu diesem Thema Verteidigung und Rüstung. Und wenn es wirklich gelingt, mit einer intelligenten Strategie die Milliardeninvestitionen in die europäische Sicherheitsarchitektur auch zu Investitionen in europäische Technologiesouveränität und in Wirtschaftswachstum umzumünzen, dann werden diese Programme nicht nur speziellen Branchen nutzen, sondern der europäischen Wirtschaft insgesamt. Ja, Aufrüstung kann auch einen neuen Wirtschaftsboom auslösen und an dem wäre man dann einfach auch mit einem breit diversifizierten ETF, Stock 600 Europe, MSCI Europe, entsprechend beteiligt. Bebor kommt mit einer Frage, die sich mit der Regression zum Mittelwert bei den Aktienmärkten beschäftigt, also dass alles irgendwann auf den langfristigen Durchschnitt zurückfällt, was momentan ja gerne als Argument für zukünftig niedrigere Renditen angeführt wird, denn wir sind momentan in der Tat deutlich über den langfristigen Renditen. Die letzten 3, 4, 5 Jahre haben wir deutlich zweistellige Renditen an den Aktienmärkten gesehen. Der langfristige Durchschnitt liegt halt irgendwo bei 7-8% per annum. Und Bebor fragt sich nun, warum sollte sich dieser Mittelwert im Laufe der Zeit nicht verändern? Es kann doch auch sein, dass 10% per annum langfristig den neuen Mittelwert gerechnet ab jetzt darstellen. Immerhin, so sagt er, ist ja 50 nun auch das neue 30. Naja, also das freut mich natürlich als jemand, der jetzt schon fast 50 ist. Und ansonsten sollten wir aber auch nicht die andere Seite vergessen. Es kann ja nicht nur sein, dass 10% ab heute das langfristige Mittel ist, sondern vielleicht wird's ja auch nur ab heute gerechnet 5%. Und klüger sind wir da wirklich erst über die Zeit. Insofern, ja, ich teile absolut diese Perspektive, dass wir uns nicht so festsetzen sollten, immer an diesem Mantra, Aktien bringen im langfristigen Durchschnitt 7-8%. Das stimmt zwar einerseits, aber um diese 7-8% zu erreichen, da braucht es unter Umständen sehr lange Zeiträume, beziehungsweise es gibt nur relativ wenige kürzere Zeiträume, in denen wir tatsächlich diese Renditen von 5-10% per annum auch tatsächlich stabil sehen. Wir haben in aller Regel deutliche Ausbrüche nach oben oder eben nach unten. Insofern 7-8% Durchschnittsrendite. Das ist großartig, wenn ihr euch einfach mal einen Eindruck verschaffen wollt davon, wie ein Zinseszinseffekt denn wirkt. Wenn ihr mit dem Sparplanrechner arbeitet, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wichtig es ist, langfristig zu investieren und den Zinseszins arbeiten zu lassen. Aber diese absoluten Zahlen, die sollte man nicht allzu sehr glorifizieren, weil wir wissen es einfach nicht, was in den nächsten 30, 40 Jahren passiert. Renditen können höher oder weniger hoch sein, aber was man viel mehr verinnerlichen sollte als diese reinen Renditewerte, sind eben diese beiden Punkte. Erstens Regression zum Mittelwert. Ja, es kommt halt alles irgendwann auf einen Mittelwert zurück. Übertreibungen werden früher oder später immer korrigiert. Das haben wir bei großen Blasen, wie beispielsweise vor 25 Jahren am neuen Markt gesehen. Das haben wir auch bei kleineren Bläschen gesehen, wie bei Quantum Computing, wie bei erneuerbaren Energien, die jetzt keine großen Gesamtmarktblasen waren, aber so kleinere Bläschen. Insofern, egal wo der Durchschnitt ist, wenn man deutlich darüber ist, dann kommt es auch dahin zurück. Deswegen Vorsicht vor allen Hypes. Und das zweite Thema, was wir verinnerlichen sollten, egal ob wir jetzt mit 5%, 7% oder 9% Durchschnittsrendite rechnen, niemals vergessen, was das Wesen der Aktienmärkte und das Wesen der Aktie ist, nämlich die unternehmerische Beteiligung, die Teilhabe an einem unternehmerischen Sachwert, an wirtschaftlicher Wertschöpfung, an Wachstum, an Innovation und Fortschritt. Und Unternehmen, die menschliche Bedürfnisse bedienen, wie Gesundheit, wie Essen und Trinken, wie Mobilität, aber auch Sicherheit. Solche Unternehmen werden immer irgendwie Geld verdienen. Nicht jedes einzelne Unternehmen, aber in der Masse werden sie das tun. Und wenn du eben nicht nach der einzelnen Stecknadel suchst, sondern den Heuhaufen kaufst, um Jack Bogle zu zitieren, wenn du breit diversifizierst, entweder selbst oder es mit einem ETF machst, dann kann dir auch die Regression zum Mittelwert über die Zeit entsprechend egal sein. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl's gerne weiter und schick uns noch mehr deiner Fragen gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder an meinen Instagram-Account CW Röhl. Hinterlass uns gerne auch eine Bewertung, gib uns Sterne, schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Und wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können, dann komm rüber damit. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und bis zum nächsten Mal.